Wir wollen nun zur Predigt kommen, uns mit dem Wort Gottes befassen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das ist schon seit ein paar Wochen so. Das ist wahrscheinlich dem Wetter geschuldet. Deswegen mache ich wahrscheinlich manchmal ein bisschen so oder so. Aber das ist ja keine Sünde im eigentlichen Sinne, vermute ich mal. Und deswegen, heute geht es um Vergebung. Soll es um Vergebung gehen? Vergeben und loslassen. Ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, was, so würde ich mal ganz stark vermuten, uns alle angeht, weil wir Menschen sind, weil wir schuldig werden an anderen Menschen und natürlich, weil andere Menschen an uns schuldig werden. Also diese beiden Dinge sind ja immer da. Vergeben und loslassen im Laufe des Jahres. Wenn wir auch noch einen ganzen Abend zu diesem Thema haben, einen Bibelpunktabend im Zusammenhang unseres Bible Training Centers. Aber heute schon mal einige Aspekte zum Thema Vergeben und Loslassen. Ich möchte dazu den Predigttext lesen. Es ist so, ja, Matthäus 18. Vers 21 bis 35. Da heißt es: Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 Mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Also 10.000 Zentner Silber, wenn man bedenkt, dass eine Silbermünze ungefähr dem Tageslohn eines Tagelöhners entspricht. Also im Grunde genommen eine Summe, die gar nicht mehr zurückzuerstatten ist. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Also 100 wären 100 Tage Löhne, auch nicht gering, aber deutlich, deutlich weniger als das andere. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Schon sehr ernste Worte im Blick auf die Vergebung, aber was natürlich das ganz Wesentliche ist, der Ausgangspunkt sozusagen, dass Gott uns vergeben hat. Denn wir sind diejenigen, die sozusagen dem ersten Knecht entsprechen, mit den 10.000 Zentnern Silber. Aber nichtsdestotrotz, dieses Thema ist ein großes Thema, denn die Frage stellt sich ja, wie können wir eigentlich vergeben? Wie funktioniert das? Denn Vergebung ist ja ein sehr großes Thema. Es reicht ja nicht zu sagen, okay, ich verzeihe dir jetzt mal, sondern da hängt ja eine Menge dran. an Gefühlen, manchmal auch Hassgefühlen, sehr negative Gefühle, dass man den anderen am liebsten gar nicht sehen will oder ähnliche Dinge. Im Extremfall geradezu Rachegelüste. Nun, unter Christenmenschen ist es so, dass man, und das ist auch ein Problem, was mit diesem Thema verbunden ist, dass man sozusagen diese inneren Gefühle gar nicht so richtig zulassen will, denn als Christ muss man ja vergeben. Was auch richtig ist. Und der Bibeltext sagt das auch. Und da ist auch eine große Tiefe drin und eine Ernsthaftigkeit. Nur wenn das dazu führt, dass im Grunde genommen Schuld nicht mehr ernst genommen wird, dann haben wir ein Problem auf einer ganz anderen Seite. Wir gehen jetzt dieser ganzen Frage mal miteinander nach. Jetzt hoffe ich, dass das hier irgendwie funktioniert. Ansonsten muss mir die Technik einfach mal sozusagen beiseite sitzen. Stehen tut ich, die Technik sitzt, also beiseite sitzen sozusagen. Ich habe es mal genannt, drei Desaster der Sünde. Drei Desaster der Sünde. Man könnte auch sagen, drei Folgen der Sünde. Ich habe lange überlegt, wie ich das formuliere. Drei Katastrophen der Sünde. Ich habe mir entschieden, drei Desaster der Sünde. Sünde ist immer ein Desaster. Sünde macht etwas kaputt. Sünde zerstört etwas. In menschlicher Hinsicht, aber auch in geistlicher Hinsicht. Und deswegen ist Sünde nicht zu vernachlosen. Sünde zu vernachlässigen oder zu verharmlosen. Sünde ist schlimm. Drei Desaster der Sünde. Das erste Desaster der Sünde ist die Schuld der Sünde. Die Schuld der Sünde. Wir schauen uns das dann gleich noch etwas näher an, was da gemeint ist und wie das im Einzelnen aussieht. Das zweite Desaster ist die Last der Sünde. Die Last der Sünde, das sind zwei verschiedene Dinge, die gehören natürlich zusammen, sind aber zwei verschiedene Dinge. Die Schuld der Sünde und die Last der Sünde. Da gibt es noch ein drittes Desaster der Sünde, das ist die Konsequenz der Sünde. Die Konsequenz der Sünde. Das ist auch nochmal zu unterscheiden von den beiden anderen Dingen. Also einmal die Schuld der Sünde, die Last der Sünde und die Konsequenz der Sünde. Drei Dinge, drei Desaster der Sünde. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Zunächst mal die Schuld der Sünde. Vergebung hat immer mit Schuld zu tun. Immer. Immer. Ausnahmslos. Weil wenn keine effektive Schuld da wäre, was müsste man denn dann vergeben? Dann wäre Vergebung ja gar nicht nötig. Dann wäre Gnade auch nicht nötig. Wozu? Es ist ja nichts passiert, wo jetzt Gnade sozusagen in irgendeiner Weise zum Tragen kommen müsste. Auch Vergebung müsste nicht zum Tragen kommen, wenn nichts Gravierendes geschehen wäre. Wo wäre dann das Problem? Also Vergebung hat immer mit Schuld zu tun. Jemand hat sich an mir schuldig gemacht. Das ist ja das, was uns sozusagen manchmal betrifft. Wir werden dann auch gleich so um die Last der Sünde reden, die Schuld der Sünde. Jemand hat sich an mir vergangen, hat sich schuldig gemacht, hat mir Unrecht angetan, hat etwas getan, was nie hätte passieren dürfen, was von der Bibel her ganz klar Sünde ist. Und Schuld ist, hat sozusagen eine minder schwere oder vielleicht sogar eine sehr schwere Schuld auf sich geladen. Und da unterscheidet die Bibel schon. Es gibt sozusagen die mindere Schuld, die geringe Schuld und es gibt eine große Schwere der Schuld. Nun, was halt unser Heil betrifft, auch das muss an dieser Stelle gesagt werden. Ob wir jetzt, um es mal so zu sagen, in den Himmel kommen, da macht Gott keinen Unterschied. Jede Sünde trennt uns von Gott. Das ist völlig klar. Dem Gesetz muss sozusagen Genüge getan werden. Wir können aus eigener Leistung deswegen nicht zu Gott in den Himmel kommen oder mit biblischer Sprache zu reden, vor Gott gerecht sein oder vor Gott gerecht werden. Dennoch ist es so, auch das darf man nicht durcheinander bringen, meiner Ansicht nach, dass es eine unterschiedliche Schwere der Schuld durchaus gibt. Das hat nämlich zu tun dann hinterher mit der Frage nach der Konsequenz der Schuld. Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden ermorde oder ob ich ein Bonbon stehle. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und trotzdem ist beides Schuld. Das eine ist Diebstahl, aber natürlich sehr geringfügig. Ich sage immer ein bisschen salopp. Die kleinen Sünden werden sofort vergeben. Das sind ja die Dinge, die uns jetzt nicht so große Probleme machen. Da sagen wir, ja gut, ein Bonbon, der verschmerzt man, nicht wahr? Aber dann gibt es halt eben die Dinge, sagen wir mal, die so schwerwiegend sind, die so große Wunden schlagen, die nicht mal eben so mit dem Handstreich wegzufegen sind. Das wissen diejenigen, die mit seelsorgerlichen Dingen zu tun haben, sehr genau. Und nicht nur die, sondern wir alle wissen das, denke ich, aus unserem eigenen Leben. Jemand hat sich an mir schuldig gemacht. Das ist eine Schuld, dass etwas geschehen. Das Zweite, Schuld ist böse. Das ist sehr wichtig, das zu sehen. Schuld ist böse. Da kann man nicht sagen, naja, Schwamm drüber kann man schon, bei den kleinen Geschichten kann man das sicherlich eher mal machen, dass man sagt, naja gut, komm, Schwamm drüber und so, so schlimm war es ja am Ende des Tages nicht. Aber dann gibt es Dinge, wo das nicht geht. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit war hier, dann ist es ja, muss man sagen, dann bedauerlich, nicht, als Mann, also Frauenfrühstück, wir freuen uns ja wieder auf ein großesartiges Frauenfrühstück, da war ja ein Frauenfrühstück und da war ein Vortrag, den eine Frau gehalten hat, wie ich dem Mörder meiner Tochter vergeben konnte. Das ist etwas ganz Dickes. Unsere Kinder würden sagen, das ist eine dicke Nummer, wo man nicht so mal eben, oder auch Corrie ten Boom, was manche Menschen anderen Menschen antun können, wie Menschen zu Tiere werden können, da reibt man sich ja manchmal die Augen und fragt sich, wie ist das denn möglich? Manchmal sogar unter Menschen, die Christenmenschen sind. Manchmal sogar in der Gemeinde. Wir wollen das natürlich nicht, wir wünschen uns das nicht, aber es gibt manchmal Situationen, da gehen Gefühle, da geht alles irgendwie durch und dann kommt es zu Dingen, wo man im Nachhinein sagen würde, das hätte nie so sein dürfen. Gibt es. Wir sind alle Menschen. Uns ist vergeben, das wissen wir. Und wir dürfen die Gnade Gottes erbitten, wenn wir dann zu dem Herrn kommen, sagen, Herr, vergib mir, da ist etwas geschehen, das hätte nie passieren dürfen. Aber das muss ernst genommen werden. Die Schuld muss erstmal als solche im Raum stehen. Das heißt, ich muss akzeptieren, hier ist Schuld. Da ist eine echte Schuld und etwas war wirklich schlecht. Schuld ist böse, eine böse Tat. Und deswegen darf sie niemals verharmlost werden. Das andere ist, dass ich natürlich an anderen Menschen schuldig werden kann. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass andere Menschen sozusagen an uns schuldig werden, sondern wir werden ja auch an anderen Menschen schuldig. Oftmals ist uns das gar nicht bewusst, aber manchmal schon. Da steht etwas im Raum und es gibt Situationen, nicht? Da steht man dann am Grab eines Menschen und plötzlich brechen dann Dinge auf und man merkt, das konnte nicht mehr bereinigt werden. Jetzt ist es zu spät. Da bleiben dann Dinge, Lasten sozusagen plötzlich im Raum stehen. Also nicht nur an uns geschieht Schuld, sondern auch wir werden an anderen Menschen schuldig. Aber auch hier wieder die Gewichte der Schuld. Es gibt die geringeren Gewichte der Schuld und es gibt eben halt die größeren Gewichte der Schuld. Und auch hier wieder mit den entsprechenden Folgen oder den entsprechenden Desastern, die das alles sozusagen nach sich zieht, beziehungsweise nach sich ziehen kann. Vergebung heißt also mal ganz grundsätzlich, um jetzt wieder die Perspektive einzunehmen, dass wir vergeben unseren Schuldigern, denn das ist ja die Ausgangsperspektive, von der wir ausgehen. Vergebung heißt grundsätzlich Schuld erlassen. Heißt also nicht Gefühle bereinigen, das heißt es vielleicht später dann auch, aber zunächst mal heißt das Schuld erlassen. Es geht also nicht in erster Linie darum, irgendwie wieder ein gutes Gefühl zu kriegen. Weil Schuld ist nicht in erster Linie eine Frage des Gefühls. Das Gefühl ist sozusagen immer das, was hinterher drankommt. Und deswegen ist der allererste Punkt der, dass Vergebung bedeutet, Schuld zu erlassen. Ich werde dann nachher auch noch ein paar Schritte aufzeigen, wie das geschehen kann. Aber das ist sehr wichtig, dass wir das sehen, was das heißt. Schuld erlassen wird hier auch bei der Geschichte, Luther nennt das die Geschichte, oder das ist ja ein Himmelreichsgleichnis, das Gleichnis vom Schalksknecht. Schalksknecht, so ein Schalk im Nacken. Ja, der Dämonenknecht sozusagen, könnte man auch sagen. Schuld erlassen heißt Verzicht auf einen berechtigten Anspruch. Der Anspruch ist berechtigt. Der ist berechtigt. Ich habe was gegen dich und es ist berechtigt, dass ich das gegen dich habe, definitiv. Es ist berechtigt. Es gibt ja auch Dinge, wo es nicht berechtigt ist. Das muss man dann im Einzelfall sehen. Das muss man dann klären. Da hilft manchmal vielleicht auch ein persönliches Gespräch. Ist das überhaupt berechtigt? Aber wo echte Schuld ist, ist der Anspruch berechtigt. Ist berechtigt. Steht etwas im Raum. Schuld. Berechtigt. Im Neuen Testament, das ist sehr interessant, haben wir zwei Begriffe, die genau das zum Ausdruck bringen, was hier gemeint ist mit Schuld erlassen. Das eine ist der Begriff der Begnadigung. Ich habe es jetzt mal auf Deutsch umgeschrieben. Das heißt Charizo. Da kommt übrigens auch der Begriff Charisma her und so, der dann manchmal aus meiner Sicht etwas ungenau übersetzt wird mit Gnadengaben. Das trifft es nicht hundertprozentig, aber ist ja mal egal jetzt. Charizo jedenfalls heißt jemanden begnadigen. Die Charis ist die Gnade. Das ist eigentlich ein Begriff, der noch viel umfassender ist, der auch in einer engen Nähe zum Begriff des hebräischen Shalom steht. Also dieser umfassende Friede sozusagen, der hergestellt wird durch Begnadigung, durch Erlass, durch Barmherzigkeit und so weiter, durch Wohltat, Wohlwollen, Gunst. Das steckt alles in diesem Begriff drin. Begnadigung. Ich begnadige. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Schritt, das ist ein Akt, das ist etwas Aktives. Ich begnadige. Das ist ja, was ich sozusagen vollziehen muss, auch durchaus in der vom Heiligen Geist gesteuerten Vernunft. Der Heilige Geist steuert nicht nur unsere Gefühle, unsere seelischen Befindlichkeiten, sondern auch unsere Vernunft. Hat auch mit dem Geist Gottes zu tun. Der zweite Begriff, den wir finden im Neuen Testament, ist der Begriff Afiemi. Afiemi heißt so viel, ich habe einen Rucksack auf, einen dicken Rucksack, so wandern, Wanderfreunde, Natur und so in den Bergen, schön geht man wandern und hat dann auch eine Flasche Wasser dabei und so. Auf jeden Fall ist die im Rucksack und dann nehme ich den Rucksack ab und schmeiße den weg. So, die Last sozusagen wegwerfen, abnehmen, wegwerfen, tilgen, hinter sich werfen oder einfach loslassen, loslassen. Da gibt es noch einen weiteren Begriff, der Begriff, das ist nochmal eine etwas andere Perspektive, des Loskaufens, das, was Jesus für uns getan hat, aber das steht jetzt nicht im Vordergrund. Wegwerfen, ich werfe die Schuld weg. Auch im geistlichen Sinne, mit der Hilfe Gottes, nicht du wirfst meine Schuld weit hinter mich. Da kommt das alles drin vor. Grundlage ist, dass der Herr uns vergeben hat. Gleichnis vom Schalksknecht, 10.000 Zentner Silber. Der Herr hat uns vergeben. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 13, er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Wunderbar, Jesus und in Jesus sind uns alle unsere Sünden vergeben. Dafür starb Jesus am Kreuz. Das ist der Kern unserer christlichen Botschaft, dass uns unsere Sünden vergeben sind. auch wenn uns unsere eigene Last vielleicht mal drückt, die Last unserer eigenen Sünden uns drückt, in Jesus ist alle unsere Schuld vergeben. Und das ist das Wunderbare, dass ich sozusagen weiß, wo kann ich hingehen mit meiner Schuld, mit meiner eigenen, aber auch mit der Schuld, die an mir begangen wurde. Das heißt, hier dreht sich beim Thema Schuld alles zunächst mal um das Kreuz herum. Die Botschaft vom Kreuz. Haben wir das erfahren? Haben Sie das erfahren? Hast du das erfahren? Erlebst du das? Wenn vielleicht jemand hier ist heute Morgen, der das persönlich nicht kennt, der Jesus persönlich nicht kennt, lade ich ein, Jesus persönlich kennenzulernen. Geht ganz einfach. Muss einfach sagen, Jesus, wenn das stimmt, dass du mir die Schuld vergibst, dass ich ewiges Leben nach dem Tode haben kann. Wenn das stimmt, dann möchte ich zu dir gehören. Und dann danke ich dir, dass du mir meine Schuld vergibst. So einfach ist das. Ist überhaupt nicht kompliziert. Da muss ich nicht erst ein besserer Mensch werden oder so. So diese ganzen Märchen, die da rumgeistern. Ich komme einfach zu Jesus, so wie ich bin. Machen Sie das. Ist ein wunderbarer Weg. Schuld. Er hat uns vergeben alle Sünden. Alles, alle. Also nicht nur die großen oder nicht nur die kleinen, wo wir sagen, ah ja, da kann ich mir vorstellen, dass irgendwie Jesus das vergibt. Bei den ganz dicken Dingen kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass mir das vergeben wird. Die biblische Antwort lautet doch. Ganz einfach. Das ist die Botschaft. Alle Sünden werden vergeben. Alle. Alle. Nicht nur 95%, sondern alle. Gibt es eine ganze Reihe Stellen in der Heiligen Schrift, die genau das zum Ausdruck haben. Epheser 1, Vers 7, eine ganze Reihe könnte man noch nennen. Ganz wunderbare Stellen. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, weil der Herr uns vergeben hat, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So genau das, was Jesus sagt in dem Gleichnis, nicht wahr? Macht's einfach. Fertig. Leichter gesagt als getan, ne? Manchmal. Wie gesagt, bei den kleinen Sachen geht das einfacher, bei den größeren, Anmarschweg. Schauen wir mal. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, geht in die gleiche Richtung, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Oder aus der berühmten Bergpredigt, sozusagen die Einleitung zum Vater unser, beziehungsweise vorher und nachher auch. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist auch wieder, geht alles so in diese Richtung. Vergeben, Schuld erlassen, Schuld ernst nehmen. Der zweite Aspekt der Vergebung, das ist die Last der Sünde. Die Last der Sünde, die Last der Sünde loslassen. Die Last der Sünde hängt natürlich zusammen mit der Schuld der Sünde, aber die Last der Sünde, das ist das, was uns innerlich belastet. Das ist, wenn die Gedanken die ganze Zeit kreisen, wenn ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr richtig tun kann oder wenn ständig das Innere niedergedrückt ist durch die Sünde anderer oder durch die eigene Sünde. Ständig denke ich daran, das blockiert, das lähmt, die Last der Sünde lähmt. Und deswegen dürfen wir auch mit der Last der Sünde zu ihm kommen, dass er uns die Last der Sünde nimmt. Man würde jetzt denken, das ist vielleicht gleich mit der Schuld der Sünde, ist es aber nicht ganz. Denn ich kann sozusagen diesen Schritt, dass ich die Schuld der Sünde erlasse, dass ich sozusagen bewusst sage, okay, ich begnadige jetzt jemanden innerlich, dass aber trotzdem die Gedanken noch weiterlaufen, dass sozusagen die Last der Sünde immer noch drückt. Das hat unter Umständen auch damit zu tun, dass manche Wunden erst noch heilen müssen. Das ist dann ein Prozess, der übrigens auch sein darf und ich würde sogar sagen, der sein muss. Da darf man nicht zu schnell drüber kleistern. Über offene Wunden, das macht kein Mediziner, kleistert man nicht einfach drüber. Sondern da muss man alles tun, damit das, sagen wir mal, heilen kann. Und genauso ist das auch in geistlicher Hinsicht. Das ist die Last der Sünde. Und die Last der Sünde, wenn dieser erste Schritt getan ist, dann kann die Last der Sünde leichter werden und dann kann die Last der Sünde Stück für Stück schwinden oder manchmal vielleicht sogar auf einen Schlag genommen werden. Schuld der Sünde und Last der Sünde. Die Last der Sünde loslassen. Das ist dann sozusagen, ich habe das weggeworfen, das Paket. So, jetzt muss ich dann aber auch loslassen, sagen, okay, das Paket ist weg. Das heißt, der Teufel hat keinen Anspruch mehr und ich erhebe auch keinen Anspruch mehr. Das ist etwas, was zu tun hat mit einer Entscheidung. Wir werden dann gleich noch die Schritte sehen. Die Last der Sünde loslassen. Zweiter Aspekt der Vergebung. Wie geschieht das? Wie kann das geschehen? Schritte der Vergebung. Das erste ist, Vergebung ist eine Entscheidung. Damit fängt es an. Das heißt, wenn ich überhaupt gar nicht erst vergeben will, dann werde ich natürlich auch nicht vergeben. Dann komme ich da gar nicht erst hin. Das heißt, das Erste, und das nehme ich mir vor, durch den Geist Gottes geleitete Vernunft, ist eine Vernunftsentscheidung. Man könnte auch sagen, eine geistliche Gehorsamsentscheidung, weil Jesus es sagt, Vergebung wichtig, keine Frage, uns ist vergeben, deswegen sollen auch wir vergeben, entscheide ich mich für die Vergebung. Ich entscheide mich dafür. Manchmal braucht auch das einen Anlaufweg, einen Prozess, das ist klar. Aber das ist der Weg, dass wir zur Entscheidung kommen. Ich entscheide mich dafür, ich will die Sünde vergeben. So, das wäre der Gehorsam. Das ist das, was der Herr eigentlich möchte. Das andere, das sind dann so die anderen Schritte, auch die Wege der Heilung. Aber dieser Schritt, das hat zu tun mit Gehorsam. Mit geistlichem Gehorsam. Und das ist der erste Schritt. Vergebung ist eine Entscheidung. Das zweite, ich vergebe, weil Jesus mir auch vergeben hat. Wir merken, es hat alles irgendwie miteinander zu tun. Wenn ich mir das bewusst mache, und Jesus macht das bewusst durch solche Gleichnisse und auch durch das, was in der Bibel steht, dass ich mir sozusagen erstmal bewusst werde, Moment mal, mir ist ja auch unendlich viel Sünde vergeben. Weil das Ding ist, dadurch kommen wir dahin, dass uns diese Entscheidung möglicherweise etwas leichter fällt. Muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir darüber im Klaren werde, meine Güte, wie viel Schuld ist mir denn vergeben, dass das sozusagen in mir bewirken kann oder bewirkt, eigentlich auch geistlich bewirken soll, dass es leichter fällt, diese Entscheidung zu treffen, anderen vergeben zu wollen. Ich vergebe, weil Jesus mir auch vergeben hat. Und das hat auch zu tun mit diesem Dritten. Ich vergebe, ganz einfach, weil es Gottes Wille ist. Fertig. Es ist Gottes Wille. Ich vergebe, weil dies der Wille Gottes ist. Das vierte halte ich für ganz wesentlich, was sozusagen einen Menschen, der Jesus kennt, in dem der Heilige Geist wohnt, unterscheidet von einem Menschen, der Jesus nicht persönlich kennt. Nämlich die Tiefe der Vergebung. Auch die geistliche Dimension der Vergebung. Ich kann jemandem verzeihen. Ja, es gibt Menschen, die können niemals verzeihen. Die kennen Jesus, die verzeihen nicht. Das verzeihe ich dir nie. fertig. Und da gibt es Familien, die sind zerstritten bis ins Grab hinein. Das verzeih ich dir nie, niemals. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ich vergebe nicht, weil die eigenen Gefühle, das eigene Gefühlsleben widerstrebt dem ja. Und deswegen vergebe ich Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass uns der Heilige Geist hier wirklich hilft, wenn wir diese Entscheidung treffen. Dass wir tatsächlich dahin kommen, dass wir loslassen können. Einfach loslassen. Auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist, aber loslassen. Ich vergebe Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort und der Geist machen immer Teamwork. Wenn Gottes Wille es ist, dass wir vergeben, dann wird der Geist Gottes uns dahin führen. Kann gar nicht anders sein. Der Geist steht ja nicht neutral daneben und guckt, was wir mal so machen. Das ist ja Blödsinn. Das fünfte ist, Heilung braucht Zeit. Da kommen wir dann gleich auf den dritten Aspekt noch, die Konsequenz sozusagen der Sünde. Heilung braucht Zeit. Es gibt Dinge, die sind relativ schnell erledigt und so, das juckt auch keinen mehr, aber dann gibt es Dinge, die jucken lange, die wirklich große Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn ein Mensch ums Leben gekommen ist oder wenn ein Mensch wirklich gewaltig zu Schaden gekommen ist, an Leib, Seele oder Geist, dann können das Schäden sein, die irreparabel sind. Wenn jemand ermordet wurde, dieser Mensch wird ja nicht wieder lebendig. Also sagen wir mal jetzt, wenn Gott jetzt nicht Lazarus-mäßig was macht, aber das ist ja in der Regel nicht so. Dieser Mensch bleibt tot und das Leid, das damit verursacht ist, bleibt. Ist nicht weg. Und so ist das oft bei Sünde, dass oftmals Folgen da sind, die geringeren oder eben halt die größeren Folgen. Und auch die darf man nicht mal eben so, oh ja gut, jetzt ist ja vergeben, nicht, jetzt ist ja alles klar, ne, jetzt machen wir wieder Kumpel und so. Also so einfach ist das nicht. Jedenfalls meistens, manchmal vielleicht schon. Heilung braucht Zeit und wir dürfen der Heilung Zeit geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal braucht man hier Begleitung, manchmal braucht man hier vielleicht auch fachliche Hilfe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für die Möglichkeiten, die wir haben, etwa durch BTS und andere Dinge, die es da gibt. Hier sind wirklich Hilfen möglich, um diesen Heilungsprozess zu begleiten und dass es hier wirklich Dinge heil werden können. Aber manchmal ist es so, dass im Leben Narben bleiben, Empfindlichkeiten einfach bleiben. Mit denen müssen wir dann schlicht und ergreifend leben. So ist es dann. Manchmal nicht. Aber nicht selten doch. Heilung braucht Zeit. Und diese Zeit darf sie haben. Dann das Sechste, ich darf die Dinge hinter mir lassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich darf die Dinge hinter mir lassen. Ja, ich war Opfer. Aber ich muss nicht für den Rest meines Lebens Opfer bleiben. Das ist ja schlimm. Sondern für den Rest des Lebens bleibst du im Opfermodus. Du bist sozusagen immer der arme Tropf. Ich bin sozusagen immer die arme, naja, sagen wir nicht. Was ist das? Nein, ich war Opfer, das wird ernst genommen, ganz klar, aber ich darf Dinge auch hinter mir lassen. Dann ist dieser aufrechte Gang da, ja? Das gehört zu meiner Biografie, diese Dinge sind da, aber ich bin nicht für den Rest meines Lebens im Opfermodus. Das ist nicht gesund. Ist für unsere Seele nicht gesund, ist für unser ganzes Leben nicht gesund. Hinter mir lassen, loslassen. Ich darf die Dinge hinter mir lassen. Das ist schön. Das ist das, wenn die Bibel immer wieder von diesem Neuanfang spricht. Sabbatjahr, Erlassjahr, Wiedergeburt. Wird immer cut, neuer Anfang, neue Kreatur, neu. Ich darf die Dinge hinter mir lassen. Hinter mir. Nicht das ewige Opfer. Dann das Siebte. Alle biblischen Dinge sind 7, alle guten Dinge sind 3 und alle biblisch-geistlichen Dinge sind sozusagen 7 oder 12. Na, je nachdem. Ich bin jetzt nicht so ein Zahlenmystiker, aber hat irgendwie ganz gut gepasst. Vergebung bedeutet nicht, und das ist sehr wichtig, dass damit die Folgen der Tat aufgehoben sind. Das ist das, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Vergebung macht die Dinge nicht ungeschehen. Biografie ist da, Dinge sind da, Geschichte ist da. Und das muss man auch nicht. Aber die Last der Sünde, und das ist wichtig, verliert ihr zerstörendes Gewicht. Die Schuld kann nur Gott wegnehmen. Wir können einem anderen Menschen nicht die Schuld der Sünde wegnehmen. Wir können Schuld vergeben. Aber diese Geist zwischen dem Menschen und Gott, das muss Gott machen. Der andere steht mit seiner Sache immer noch vor Gott. Von meiner Warte aus steht das nicht mehr zwischen mir und dem anderen. Aber was er mit Gott hat, das ist ja seine eigene Sache. Und deswegen sagt uns übrigens auch der Römerbrief, das fand ich nochmal sehr aufschlussreich, vergeltet niemand, Römer 12 ab Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. So viel, oder ist's möglich, manchmal ist ja nicht möglich, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Es gibt ja so stinkstiefelige Nachbarn, da kannst du machen, was du willst. So viel an euch liegt. Also an uns soll jetzt das Stinkstiefelige nicht liegen. Das wäre dann nicht gut. Aber das geht dann auch weiter. Und das ist interessant, das steht übrigens im Neuen Testament, nicht im Alten. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Oh. Ja. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wieso steht das jetzt im Neuen Testament? Das ist eine der seelsorgerlich bedeutendsten Verheißungen, die wir im Neuen Testament haben. Das heißt nämlich, überlass es Gott. Gott wird mit dem schon fertig. Und Gott wird seinen Weg mit dem schon gehen. Das musst du nicht machen. Du musst dich nicht rächen. Es gibt einen, der gerechter ist und der gerechter urteilt und der gerechter handelt mit dem, der an uns Ungerechtigkeit tut, als wir das je machen könnten. So ist das. Gott kann viel besser damit umgehen. Und das Schöne ist, er wird in jedem Fall uns Recht schaffen. Das ist eine Verheißung. Gott schafft dir Recht. Gott wird für dein Recht sorgen. Da müssen wir keine Angst haben, dass da irgendwie was untergeht vor Gott oder Gott kriegt das irgendwie nicht so richtig mit, was da jetzt so ist. Gott kriegt alles mit. Und Gott wird mit dem schon umgehen, so wie es, ich sag's mal, verdient. Ganz einfach. Aber das entscheidet dann Gott und das dürfen wir getrost dann auch in Gottes Hand legen. Das ist gut aufgehoben. Da muss ich das nicht machen. Aber dann doch das Dritte, die Konsequenz der Sünde. Das ist etwas, was bedauerlicherweise bei manchen Christenmenschen zu wenig gesehen wird. Die Konsequenz der Sünde, insbesondere die irdische Konsequenz der Sünde. Hier gibt es noch 2 Konsequenzen, natürlich die geistliche, also im Blick auf die Ewigkeit, aber dann auch die irdische Konsequenz der Sünde. Das heißt, angenommen, ein Mensch begeht einen Mord oder ein anderes schwerwiegendes Verbrechen. Einem Angehörigen von uns oder wie auch immer. Dann gilt das mit der Vergebung, das bedeutet aber nicht, dass dieser Mensch die irdischen Konsequenzen nicht zu tragen hätte. Und dann könnte man ja sagen, okay, ich vergeb dir, also musst du jetzt nicht in den Knast. Beim Mord. Geht nicht. Geht nicht. Geht definitiv nicht. Also die Konsequenz der Sünde heißt, die irdischen Konsequenzen der Sünde müssen getragen werden. Da muss man sich überlegen, was ist jetzt irdisch die richtige Konsequenz der Sünde? Das kann sein, dass ich mich von einem Menschen distanziere. Ganz einfach. Ich distanziere mich. Deine Gegenwart tut mir nicht gut, ich bin dir nicht mehr böse, aber ich distanziere mich. Ganz einfach. Kann sein, muss nicht, kann aber sein. Es ist soweit okay, aber muss nicht im Hass oder Feindschaft oder so, sondern oder schlicht und ergreifend eine menschliche, irdische Strafe durch ein menschliches Gericht. Ganz einfach. Da ist ja nicht nur der Sündeaspekt, sondern bei einem Verbrechen eben halt auch Kriminalität, Kriminelle, das muss vor Gericht. Und der Übeltäter muss irdisch bestraft werden. Das ist die Konsequenz der Sünde. Biblisch? Ja, natürlich. Das sehen wir in der Bibel zuhauf. Ganz praktisch zum Beispiel David und Bathseba. Die Konsequenz der Sünde. Ziemlich harte Konsequenz der Sünde. Das Kind nicht behalten. Konsequenz der Sünde. Obgleich David um Vergebung gebeten hat, Psalm 51. Und Herr, vergib mir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gott hat ihm vergeben, Heiliger Geist nicht genommen. Der berühmte Bußpsalm. Und trotzdem die Konsequenz der Sünde. Also die Konsequenz der Sünde ist nicht einfach wegzuwischen, sondern, das ist wichtig, es gibt ja auch wirklich schlimme Dinge, die dann manchmal auch, das muss man bedauerlicherweise sagen, nicht nur im Raum der katholischen Kirche passieren, sondern überall passieren können. Und da heißt, kann man nicht sagen, hier einfach mal so Schwamm drüber und so, sondern Konsequenz der Sünde heißt, dass auch diese Dinge juristisch mit der juristischen Konsequenz angegangen werden, trotz der Vergebung. Deswegen ist es wichtig, das gehört zusammen, aber dass man hier auch unterscheidet, weil sonst kommt man, früher hat man gesagt, in schwärmerisches Gedankentum. Das wollen wir ja nicht. Biblisch unterwegs sein. Nicht traumtänzerisch. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge zu sehen. Die irdischen Konsequenzen der Sünde müssen getragen werden. Schuld und Sühne. Oder auch Wiedergutmachung, soweit das möglich ist. Es gibt ja Dinge, die man nicht wiedergutmachen kann. Aber wo Dinge wiedergut gemacht werden können, auch da finden wir zuhauf Beispiele. Nicht? Denken wir etwa an den Zöllner, der sozusagen dann das Wiedergutmacht wieder zurückgibt, was er unrechtmäßig gekriegt hat und so, oder sich ergaunert hat. Schuld und Sühne, das ist das Thema. Wiedergutmachen. Also drei Dinge. Die Schuld der Sünde, vergeben, sich entscheiden, loslassen, selber Vergebung annehmen von dem Herrn, auch immer wieder bewusst machen, was uns der Herr vergeben hat. Die Last der Sünde, Heilungsprozess, loslassen, abgeben und das dritte, die Konsequenz der Sünde, wo man dann im Einzelnen schauen muss, was ist jetzt hier die angemessene Konsequenz in diesem Sinne. Vergebung der Sünde. Schön, dass der Herr uns unsere Sünden vergeben hat. Amen.